Nackenheim in die Welt und wieder zurück. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Schulpodcasts und damit auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit Buchvorstellungen. Viel Spaß!
Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute möchte ich euch mein Lieblingsbuch vorstellen. Der Titel des Buches lautet Gregs Tagebuch, so ein Mist, Band 10. Das Erscheinungsjahr ist am 3.11.2015. Der Autor des Buches heißt Jeff Kintney. Er ist 1971 in Fort Washington in der USA geboren. Es gibt mittlerweile schon den 19. Band der Buchreihe Gregs Tagebuch. Des Weiteren hat er noch die Rupert-Bücher geschrieben. Es handelt sich bei meinem vorgestellten Buch um einen Comicroman, in dem Greg von seinem Alltag erzählt. In Band 10, so ein Mist, ist Greg auf Klassenfahrt. Sie sind gerade an der Schweiß- und Fleißfarm angekommen. Die Schüler wurden in Gruppen eingeteilt, aber weil Greg sich zu spät für die Klassenfahrt angemeldet hatte, kam er in die Gruppe mit den übrig gebliebenen Schülern. Er war froh, mit Rupert, seinem besten Freund, in einer Gruppe zu sein. Das Problem war nur, Ruperts Dad war die Aufsichtsperson dieser Gruppe. Nun präsentiere ich euch meinen ausgewählten Buchabschnitt. Eins war klar, wer auch immer zuletzt in unserer Hütte gewohnt hatte, hatte danach nicht aufgeräumt. Julian Trimble machte die Situation offenbar sehr zu schaffen, denn seine Oberlippe begann zu zittern, kurz nachdem er die Hütte betreten hatte. Ich war ziemlich überrascht, dass Julian mit auf die Klassenfahrt gekommen war, denn ich vermutete, er hat noch nie eine Nacht ohne seine Eltern verbracht. Julian hat als kleines Kind jeden Morgen einen riesen Aufstand gemacht, wenn wir an der Schule abgesetzt wurden. In der 2. Klasse hat er sich einmal so an seiner Mutter festgeklammert, dass der Konrektor kommen und die beiden voneinander trennen musste. Zuerst dachte ich, Julian wäre freiwillig mitgefahren. Aber dann fiel mir ein, was ich heute Morgen vor der Schule gesehen hatte und fragte mich, ob seine Mami ihn vielleicht überlistet hatte. Jeder suchte sich ein Bett aus und da begriff ich, wieso alle so große Taschen mitschleppten. Ich war davon ausgegangen, dass uns das Bettzeug gestellt wird, aber das war wohl ein bisschen zu optimistisch für einen Ort wie diesen. Was einem Kissen noch am nächsten kam, war mein Kapuzenpulli. Und der roch schon wie Roderick's Sandwich. Es war nicht leicht, eine Matratze ohne seltsame Flecken zu finden. Ich entschied mich für eins der oberen Betten, weil ich nicht riskieren wollte, unter Julian zu liegen, falls er ins Bett machte. Blöderweise nahm ausgerechnet Mr. Jeffson das Bett unter mir. Jetzt war Rupert's Dad mein Bettnachbar. Nachdem wir unser Zeug ausgepackt hatten, gingen wir auf den Sportplatz für ein paar teambildende Übungen. Als erstes mussten wir einen Vertrauensfall machen, in dem sich einer rückwärts fallen lässt und die anderen ihn auffangen. Ich glaube, damit sollte uns gezeigt werden, dass das Team hinter ihm steht. Aber Jordan Lakey ließ sich fallen, während wir anderen noch die Aufstellung diskutierten. Mr. Jeffson zeigte uns, wie wir uns in zwei Reihen gegenüberstellen und an den Handgelenken fassen sollten, so dass unsere Arme ein Netz bildeten. Und als Jeffrey Swanson auf das Gerüst stieg, dachten wir wären bereit. Aber Jeffrey ist ganz schön schwer und unter seinem Gewicht brachen Grayton Grimes und Rupert zusammen und knallten gegeneinander. Danach vermisste Grayton einen seiner Schneidezähne und wir alle gingen auf die Knie und suchten den Boden ab. Da entdeckte Emilio Mozart den Zahn in Ruperts Stirn. Das war es auch schon von meiner Textstelle. Emilio hat die Krankenschwester geholt, aber sie bekam den Zahn auch nicht aus Ruperts Stirn. Also rief Mr. Jeffson seine Frau an und sie hat Rupert abgeholt. Ich hoffe, euch hat mein Podcast gefallen und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich stelle euch heute ein 3-Fragezeichen-Buch vor, das gut zu dieser Jahreszeit passt. Wenn ihr es also ein bisschen gruselig mögt, bleibt dran. Die 3 Fragezeichen und der schreiende Nebel. So lautet der spannende Titel des heutigen Buches. Geschrieben von Hendrik Buchner. Die 3 Detektive Justus, Peter und Bob müssen einen rätselhaften Fall um einen unheimlichen Nebel und grässliche Schreie lösen. Ein rätselhafter Anruf eines alten Bekannten führt die 3 Fragezeichen in die Einöde von South Dakota. Dort versetzt ein unheimlicher Nebel die Einwohner in Angst und Schrecken. Denn aus diesem Nebel dringen grässliche Schreie. Die 3 Fragezeichen nehmen die Ermittlungen vor Ort auf und werden Zeugen der seltsamen Vorgänge. In der Nacht folgt auf den Nebel ein Angriff auf das Dorf und die 3 Fragezeichen sind mittendrin. Tick, 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 tick. Schweißgebadet fuhr Peter hoch. Sein Puls raste. In den ersten Sekunden wusste er nicht, wo er sich befand und tastete angstvoll nach seiner Nachttischlampe, die er natürlich nicht fand. Erst als sich seine Augen ein wenig an die Dunkelheit gewöhnt hatten und er die schemenhaften Umrisse des schlafenden ersten Detektivs erkannte, fiel ihm alles wieder ein und beruhigte sich allmählich. Was für ein Albtraum, hauchte er leise und ließ seinen Kopf zurück auf das Kissen sinken. Tick, tick, tick. Der Schock traf Peter wie ein Faustschlag. Von einer Sekunde zur anderen war die Angst wieder da und schnürte ihm die Kehle zu. Er hatte das Ticken nicht geträumt. Da war jemand am Fenster. Mit zitternden Händen rüttelte er an Justus' Schulter. Just, wach auf! Stieß er gepresst hervor. Augenblicklich war der erste Detektiv hellwach. Was ist los? Hektisch wies er zum Fenster. Da draußen, da ist irgendjemand. In diesem Moment kam Bob herein und meinte, das Licht fiel ins Zimmer. Ist etwas passiert? Ich hab euch sprechen hören. Statt einer Antwort legte Justus seinen Zeigefinger an die Lippen. Angespannt horchten die Jungen in die Stille. Doch nichts rührte sich. Vorsichtig stand der erste Detektiv auf und schlich zum Fenster. Er wartete noch einige Sekunden und lauschte. Dann riss er mit einem schnellen Ruck die schwere Gardine zur Seite. Lieber Himmel, hauchte Bob. Im fahlen Licht des Vollmonds wogten dichte Nebelschwaden vor dem Haus, aus denen plötzlich grässliche Schreie erschollen. Ein lautes Kratzen an der Wand ließ die Jungen zusammenzucken. Das gibt's doch nicht. Was ist denn das? Fragte Peter verängstigt. Justus' Gesichtszüge verhärteten sich. Was auch immer das ist, es ist zweifellos real. In die gellenden Schreie mischte sich jetzt ein tiefes, bedrohliches Knurren. Es war erschreckend nah. Erneut erklang ein lautes Kratzen, das sich knapp unterhalb der Decke an der Außenwand entlangzog. Das hört sich wie die Krallen eines Tieres an, murmelte Bob fassungslos. Peter wich ins Innere des Zimmers zurück. Was für ein riesiges Tier soll das denn sein? Bevor Justus einen klaren Gedanken fassen konnte, hallten donnernde Schläge durchs Haus. »Das ist an der Haustür!« rief Bob schockiert. Wieder hämmerte es, diesmal noch heftiger und von mehreren Seiten gleichzeitig. Eine Sekunde später erlosch das Licht im Wohnzimmer. »Justus, was sollen wir denn jetzt machen?« keuchte Peter. Die Detektive versuchen, einen klaren Kopf zu bewahren, stürmen aus dem Haus, aber der Nebel hat sich bereits verzogen. Im weiteren Verlauf führen die Detektive Befragungen der Bewohner durch und versuchen mehr über die Geschichte des Dorfes zu erfahren. Es kommen weitere Nebel. In einem verschwindet ein Bewohner des Dorfes. Bei dem weiteren Nebel wagen es die Detektive, in den Nebel zu gehen, um herauszufinden, was vor sich geht. Dabei machen sie eine Entdeckung, die sie der Lösung des Falls weiterbringt. Der Autor Hendrik Buchner lässt den Leser lange im Dunkeln, welches Geheimnis sich hinter dem Nebel verbirgt. Bereits seit 2011 gehört der Autor zum Autorenteam der 3-Fragezeichen-Serie. Noch in demselben Jahr hat er das 3-Fragezeichen-Buch, die 3 Fragezeichen und der schreiende Nebel veröffentlicht. Seit 2006 ist er als freier Autor fähig, nachdem er Film- und Medienwissenschaft studiert hat. Ich hoffe, ihr fandet die ausgewählte Stelle auch so spannend wie ich. Man spürt die Anspannung und Angst der Detektive und fiebert mit ihnen mit. Ab dieser Stelle konnte ich das Buch nicht mehr weglegen. Bleibt gespannt, welchen Fall die 3 Fragezeichen als nächstes lösen und schaltet wieder ein. Bis bald, euer Leonard.
Hallo und herzlich willkommen zu meiner Buchvorstellung des Buches Benny und Henrietta aus der Reihe Die Schule der magischen Tiere. Dieses Buch wurde 2020 veröffentlicht. Die Autorin Margit Auer wurde am 23. Februar 1967 in Mühldorf am Inn geboren. Ihre Ausbildung war an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt 1992. Sie veröffentlichte 30 Bücher, zum Beispiel Der römische Geheimbund, Verschwörung am Limes, Prinzessin Himmelblau, Die Schule der magischen Tiere. Infos: Margit Auer ist eine deutsche Schriftstellerin, deren Kinderromane mit einer Gesamtauflage von 10 Millionen in über 25 Sprachen. Jetzt kommen wir zur Zusammenfassung. Allgemeines über die Schule der magischen Tiere. Wenn ihr es auf der Wintersteinschule. In dieser Schule gibt es eine Klasse, die von Miss Cornfield geleitet wird. Der Bruder von Miss Cornfield, Mortimer Morrison, ist der Inhaber der magischen Zoohandlung und beliefert die Klasse mit magischen Tieren. Magische Tiere können mit ihren Besitzern sprechen und mit Mortimer Morrison. Dann konkret über das Buch Benny und Henrietta. Ist ein Ferien an der Wintersteinschule. Benny und Henrietta freuen sich auf eine Woche schulfrei. Doch plötzlich kam ein überraschender Anruf von Onkel Johnny. Der will mit Benny auf ein dreitägiges Rockfestival mit dem Motorrad. Zuerst hat Benny keine Lust darauf, denn sonst würde er die Sondersendung von der dritten Dimension verpassen. Doch dann entschied er sich trotzdem mit der Gang, die Kerle der Hölle und den Feuerfrauen mitzufahren. Auf dem Zeltplatz lernte er Zora kennen. Außerdem hatte Onkel Johnny schon ein Programm für Benny zusammengestellt. Er will Benny ein Tattoo stechen lassen, wäre eine Sache davon. Doch Benny hatte darauf gar keine Lust und läuft weg. Am nächsten Tag war ganz plötzlich Onkel Johnny weg. Jetzt lese ich euch das Kapitel Hurra, Hurra, der Lenz ist da vor. Sie liefen über die Wiese und schauten hinter jedes Zelt. Vielleicht war er einfach irgendwo eingeschlafen oder lag versehentlich im falschen Zelt. Doch nirgends konnten sie die Stiefel von Onkel Johnny entdecken. Sie suchten hinter und vor der Bühne. Sie gingen zu den Waschräumen und öffneten jede Tür. Keine Spur von Johnny.
Wo kann er nur stecken? Fragte Zora.
Die Lichter,
flüsterte Henrietta, die in Bennys Tasche saß. Sie haben ihn in den Wald gelockt. Benny blickte zu den hohen Bäumen hinüber und schluckte. Vielleicht ist er dort, sagte er leise, im Wald. Sie trabten die schmale Straße entlang und erreichten zügig den Waldrand. Zora geriet außer Atem, sie drosselte in das Tempo. Benny war froh darüber. Die Luft roch würzig, Blätter und Gräser sahen aus wie blank geputzt, zwischen den Bäumen hingen Nebelfetzen. Wo die Sonne durchbrach, leuchtete das Moos im satten Grün. Es war eine Märchenlandschaft. Geht's wieder? Benny blickte Zora aufmunternd an. Er merkte gar nicht, dass auch er außer Puste war. So große Sorgen machte er sich um Johnny. Benny rannte los, immer tiefer in den Wald hinein. Zora spurtete hinterher, gab dutzende Wege und dutzende Abzweigungen. Benny hatte keinen Schimmer, wie sie Onkel finden sollen.
Ich geb Gas, rief Henriette. Wir sind richtig, ich habe ein gutes Gefühl.
Sie liefen einen Zaun entlang und erreichten eine Futterkrippe. An einer Kreuzung wandten sie sich nach links. Keine Sorge, versprach Henriette. Ich finde wieder zurück. Ich habe einen Kompass im Bauch. Benny lächelte. Das wusste er noch gar nicht. Nach einer halben Stunde konnten die Kinder nicht mehr. An einer Tanne blieben sie stehen. Ratlos sahen sie sich um. Henrietta, hast du eine Idee? Benny tat so, als müsste er sich seine Schuhbänder binden. In Wirklichkeit tuschelte er mit seiner Schildkröte.
Sei still, Benny.
Henrietta holte die Vorderpfote. Ich höre was. Psst. Sie lauschten. Sie hörten ein Rascheln. Sie hörten Vogelgezwitscher. Und sie hörten eine kleine Melodie. Hurra, hurra, der Lenz ist da. Sie rannten so schnell sie konnten und fanden Johnny schlafend unter einem Baum. Der Keller der Hölle sah ziemlich übel aus. Ein Auge war geschwollen. Über die Stirn und Wangen zogen sich blutige Schrammen. Ein wenig Lederjacke klebte rote Soße. War das Blut? Benny schluckte. Hol das Verbandszeug raus, sagte Henrietta mit ruhiger Stimme. Benny öffnete den Erste-Hilfe-Koffer. Das war's mit meiner Textstelle. Jetzt fasse ich euch nochmal das Ende des Buches zusammen. Als Benny und Zora den Kerl der Hölle verarztet hatten, erzählte Johnny, dass er geheimnisvollen Lichtern gefolgt ist. Da plötzlich gingen die Lichter aus und er lief gegen einen dicken Ast. Er knackste sich den Fuß und dazu konnte er nicht mehr und wusste nicht mehr, wie man aus dem Wald hinauskommt. Aber er lotste die Kinder zu der Lichtung, an der er die Lichter gesehen hatte. Dort angekommen, fanden sie ein UFO. Benny erinnerte sich, dass irgendwo in Deutschland an irgendeinem Ort sich die Sonderfolge von der dritten Dimension, der Lieblingsfernsehsendung von Benny, abspielte. Und die UFOs und die Leute, die da sind, sahen genauso aus wie die. Das war wahrscheinlich der Drehort. Und dazu wurden sie auch noch eingeladen, bei der Sonderfolge dabei zu sein. Ich habe mich für dieses Buch und die Textstelle entschieden, weil ich es sehr spannend finde. Das war meine Podcast-Folge. Tschüss!
Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute möchte ich euch den zweiten Band aus der Reihe White Fox vorstellen. Er heißt Suche nach der verborgenen Quelle. Geschrieben wurden die Bücher vom Autor Shen Ya Tong. Er wurde 1987 in der chinesischen Provinz Shandong geboren. Während er Ingenieurwissenschaften studierte, fing er bereits an, die Buchreihe White Fox zu schreiben, in der Polar Fox Dealer verschiedene Abenteuer erlebt. Shen Ya Tong gehört zu den erfolgreichsten chinesischen Autoren. Dieser zweite Band erschien am 9. Februar 2022. Ich möchte euch nun kurz vorstellen, um was es in diesem Buch geht. Der Polarfuchs-Dealer möchte ein Mensch sein und die Welt verbessern. Dabei kann ihm eine uralte Legende helfen. Doch Dealer muss durch schwierige Prüfungen und sich Feinden stellen, die auch hinter dem Schatz her sind. Glücklicherweise findet er auf seinem Weg neue Freunde, die ihm dabei helfen. Er kämpft für seinen Traum und steht plötzlich vor der schwierigsten Entscheidung seines Lebens. Nachfolgend hört ihr eine kleine Leseprobe.
Wagst du es, mir deine größte Furcht zu offenbaren?
Reden wir nicht lang drumherum. Feuer! Kaum war das Echo seiner Stimme verklungen, loderte vor den Freunden ein mächtiges Feuer auf. Nach der langen Dunkelheit schmerzte die plötzliche Helligkeit in Dealers Augen. Doch das war nicht alles. Er spürte eine brennende Hitze in seinem Gesicht. Er warf Poldi einen Blick zu. Der Seehund hatte eine entschlossene Miene aufgesetzt. Aber Dealer merkte ihm an, welche Kraft es ihn kostete, die Flammen auch nur anzusehen. Dealer schaute sich in der nun hell erleuchteten Höhle um. Das Feuer brannte auf dem nackten Steinboden, ohne dass es etwas gab, woraus hätte es sich speisen können. Der Raum war groß und rechteckig. Die Decke wurde von vier hohen Säulen gestützt, die mit Reliefs von mythischen Kreaturen und menschlich anmuteten Tieren verziert waren. Überall züngelten Flammen von ihren Füßen bis zur hinteren Wand, wo die nächste steinerne Tür wartete. Ein schmaler, nahezu unsichtbarer Pfad wand sich quer durch den Raum, um die Säulen herum, mitten durchs Feuer. Mit etwas Anstrengung konnte Dealer auf der Tür den gleichen rotäugigen Fuchs wie zuvor ausmachen.
Wenn ihr weiterkommen wollt, musst du deine Angst überwinden und diese Höhle durchqueren, verkündete der steinerne Fuchs.
Sei vorsichtig und beeil dich. Je schneller, desto besser, riet Amseln Poldi.
Kein Problem, versicherte Poldi, auch wenn seine Stimme dabei leicht zitterte. Furchtsam beäugte der Seehund die Flammen.
Dealer wusste, dass er sich auf dem heißen Boden die Flossen verbrennen würde. Wie ein Schar gieriger greifender Dämonen streckte das Feuer seine Finger nach ihm aus, als wartete es nur darauf, ihn zu verschlingen. Poldi holte ein letztes Mal tief Luft. Dann warf er sich todesmutig ins lodernde Meer, dessen brennende Wogen über ihn zusammenschlugen. Mit zusammengebissenen Zähnen robbte er so schnell er konnte, den schmalen Pfad entlang. Eine Feuerwalze nach der anderen rollte heran und über ihn hinweg, bis er förmlich hinter einer Wand aus Licht verschwand. Dila fürchtete um das Leben seines Freundes. Als Poldi sich dem Ende der Höhle näherte, konnte er noch einmal einen Blick auf ihn erhaschen. Gerade rechtzeitig, denn im Moment loderten die Flammen auf, schlossen sich zusammen und rasten in Gestalt eines riesigen, brennenden Fuchses auf den Seehund zu. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt Lust bekommen, das Buch zu lesen.
Willkommen zu meinem Podcast über das Buch Harry Potter und das verwunschene Kind. Fangen wir an mit der Autorin. Dies ist ein Steckbrief, aber ich fasse es mal zusammen. Ihr vollständiger Name lautet Joanne Rowling. Ihr Pseudonym ist J.K. Rowling. Ihr Geburtstag ist am 31. Juli 1965. Sie ist in Yates in Gloucestershire in England geboren. Nationalität ist britisch. Beruf Schriftstellerin, Drehbuchautorin und Filmproduzentin. Ihre bekanntesten Werke sind Harry Potter, Fantastische Tierwesen und so weiter. Sie ist mit Neil Murray seit 2001 verheiratet und sie hat 3 Kinder. Ihre Karriere und Werke sind zum Beispiel die Harry Potter-Reihe. Die Harry Potter-Reihe umfasst 7 Bücher, die von 1997 bis 2007 veröffentlicht wurden. Die Geschichte handelt von dem jungen Zauberer Harry Potter und seinen Abenteuern in der Zauberwelt. Die Bücher wurden weltweit erfolgreich und in über 80 Sprachen übersetzt. Sie hat weitergemacht mit der Reihe Fantastische Tierwesen. Neben den Harry Potter Büchern hat Rowling auch Drehbücher für die Filmreihe Fantastische Tierwesen geschrieben, die das Harry Potter Universum erweitern. Ihr Pseudonym lautet manchmal auch Robert Galbraith. Seit 2013 schreibt Rowling Kriminalromane unter dem Pseudonym Robert Galbraith, darunter die Cormorant Strike Serie. Rowling hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten, darunter den British Book Award und den Hans Christian Andersen Literaturpreis. Ihr Einfluss auf die Kinderliteratur und die Popkultur wird oft als bahnbrechend beschrieben. Jetzt geht es weiter mit der Zusammenfassung über das Buch Harry Potter und das verwunschene Kind. Harry Potter und das verwunschene Kind ist ein Theaterstück von J.K. Rowling, Jack Throne und John Tiffany, das erstmal 2016 aufgeführt und später als Buch veröffentlicht wurde. Die Geschichte spielt 19 Jahre nach dem Ende der Harry Potter Buchreihe und folgt Harrys Sohn Albus Severus Potter. Handlung: Harry Potter ist inzwischen erwachsen und arbeitet im Zauberministerium. Er ist verheiratet mit Ginny Weasley und die beiden haben 3 Kinder, James, Albus und Lily. Albus Severus, der zweitälteste Sohn, hat Schwierigkeiten mit den Erwartungen an ihn als Sohn des berühmten Auserwählten zurechtzukommen. Als er nach Hogwarts kommt, wird er, anders als erwartet, dem Haus Slytherin zugeteilt und freundet sich mit Scorpius Malfoy an, dem Sohn von Draco Malfoy. Albus und Scorpius fühlen sich beide als Außenseiter und geraten in ein gefährliches Abenteuer, als sie versuchen, die Vergangenheit zu ändern. Mit Hilfe eines Zeitumkehrers wollen sie den Tod von Cedric Diggory rückgängig machen und so dessen Schicksal verändern. Doch das Eingreifen in die Vergangenheit hat unvorhersehbare Konsequenzen und führt zu Zeitlinien, in denen die Zauberwelt stark verändert ist. So, jetzt lese ich euch was vor. Dies ist meine Lieblingsstelle. Godric's Hollow, Kirche, 1981. Albus, es wird alles gut, das weißt du doch, Mom, oder? Ginny, ich weiß, oder ich hoffe es zumindest. Ich will ihn nur nicht so sehen, den Mann, den ich liebe, als Mann verkleidet, den ich hasse. Albus setzt sich neben seine Mutter. Ich hab sie gemocht, Mom, weißt du das? Ich hab sie wirklich gemocht, Delphi. Dabei ist sie Voldemorts Tochter. Das können sie nun mal sehr gut. Albus, Unschuldige in ihren Bann ziehen. Das ist alles nur meine Schuld. Ginny nimmt Albus in den Arm. Seltsam. Dein Vater denkt offenbar, es wäre seine. Ihr zwei seid schon ein merkwürdiges Paar. Das ist sie, das ist sie. Sie hat ihn gesehen. Hermine, alle auf ihre Position und denkt daran, nicht herauskommen, bevor er sie auf diesen Lichtfleck gelockt haben. Wir haben nur diese eine Chance und die dürfen wir nicht vermasseln. Alle eilen durch den Raum. Draco, Hermine Granger, ich lasse mich von Hermine Granger herumkommandieren. Und es ist gar nicht so übel. Dad, sie rennen in alle Richtungen davon. Sie verstecken sich hinter den zwei Haupttüren. Harry betritt wieder die Kirche. Er geht ein paar Schritte und dreht sich dann um. Harry, in Klammern Voldemort, ob Hexe oder Zauberer, wer auch immer du mir da folgt, ich versichere dir, dass du es bereuen wirst. Delphi taucht hinter ihm auf. Etwas treibt sie zu ihm. Das ist ihr Vater und auf diesen Moment hat sie sich ihr ganzes Leben lang vorbereitet. Delphi, Lord Voldemort, ich bin es. Ich folge euch. Ich kenne dich nicht. Geh weg. Sie holt tief Luft. Ich bin eure Tochter. Wenn du meine Tochter wärst, dann würde ich dich kennen. Delphi sieht ihn flehend an. Ich komme aus der Zukunft. Ich bin das Kind von Bellatrix Lestrange und euch. Ich wurde in Malfoy Manor geboren, noch vor der Schlacht von Hogwarts. Eine Schlacht, die ihr verlieren werdet. Ich bin gekommen, um euch zu retten. Harry Voldemort dreht sich um. Sie erwidert seinen Blick. Rodolphus Lestrange, Bellatrix, treuer Ehemann, hat mir nach seiner Rückkehr aus Azkaban erzählt, wer ich bin, und er hat mir die Prophezeiung offenbart, die ich seiner Meinung nach zu erfüllen habe. Ich bin eure Tochter, Sir. Ich kenne Bellatrix, und da sind tatsächlich gewisse Ähnlichkeiten in deinem Gesicht. Und auch wenn du lange nicht so gut aussiehst wie sie, aber ohne einen Beweis. Und das war's. Dies ist meine Zusammenfassung, ein Steckbrief über Joanne Rowling und die 3 Minuten aus dem Buch. Ciao!